Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Sommerhaus. Damit recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM, Ihrem kleinen, aber feinen Magazin am Wochenende. Heute natürlich wieder mit Mario Thunert, der mich auf den neuesten Stand der Technik bringen wird.
Achtung, Achtung, Breaking News, Breaking News.
Hallo. Hallo Mario, wir wollen heute über Promi Big Brother reden. Ja, das ist ein Format, da tue ich mir schon Jahre schwer damit. Ich habe es allerdings immer mal wieder ein bisschen verfolgt. Promi Big Brother ist ja eigentlich, wie man sagen muss, im stetigen Wandel. Die Sendung ist mal gestartet im Jahr 2013 mit Oliver Pocher und Cindy aus Marzahn. Lustigerweise damals 2013 noch teilweise mit die besten Quoten.
Stimmt, ja.
Zum Start 3,21 Millionen, dann aber auch sehr gut war die zweite Staffel 2014, wo man dann auch nochmal...
Die war geil, okay. Ja, das war mein persönliches Highlight. Ich glaube, das war mit, ganz kurz nur, mit Schill und mit...
Aaron Droschke, Claudia Hubert. Effenberg.
Ja, aber auch Hubert, wie heißt der Hubert K., glaube ich, dieser... Sterne.
Ja, jedenfalls seit dann, da ist, war dann Jochen Schropp im Einsatz, dann hat er mal die fünfte Staffel mit Jochen Bendel moderiert und seit Staffel 6 ist Marlene Lufen mit dabei. Die Sendung hat sich auch sonst immer mal wieder von den Tagen verändert. Die erste Staffel 15, dann 17, dann waren es sogar mal 4 Wochen, 2020, 2021, na gut, da war auch Corona. Ob man da jetzt 3 Wochen oder 4 Wochen im Container sitzt, das macht dann auch keinen Unterschied, ob zu Hause oder im Fernsehen. Jetzt hat man es wieder ein bisschen gekürzt. Die Sendung hatte auch immer unterschiedliche Sendezeiten. Mal ging es im August los, mal im September.
Ja.
Man hat sogar es geschafft, das war 2023 und 2022 gegen die FIFA-WM zu senden. Weil da es dann doch auch wirklich einen Boykott gab von vielen TV-Zuschauern, hat Promi Big Brother doch ziemlich gut abgeschnitten. Und natürlich wurde auch das Haus immer mal wieder verändert. Also es gab mal keine Aufteilung wie in den letzten 2 Jahren oder in der ersten Staffel. Dann gab es immer irgendwie ein luxuriöser Bereich und ein armer Bereich. Und es gab sogar mal in der 10. Staffel noch einen mittleren Bereich, die Garage. Oder wie Simpsons-Kenner von uns sagen, Garage. Aber egal, kommen wir zur jetzigen Staffel. Da gibt es die Musterwohnung.
Richtig,
und den Rohbau. Und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass beim Rohbau keine Arbeitsmaterialien rumliegen, außer halt ein Helm und vielleicht eine Jacke. Weil ich denke, wenn einmal langweilig wäre, dann könnte vielleicht auch mal ein Harald Glöckler, ein Michael Naseband oder ein Jimmy Blue Ochsenknecht einfach mal noch eine Wand reinziehen oder vielleicht mal ein paar Fliesen legen.
Nein, könnten sie nicht. Glaub mir, könnten sie nicht. Ich glaube nicht, dass das ein einziger von denen könnte, ansatzweise da eine Wand reinzuziehen. Also das glaube ich weniger.
Okay, dann frage ich.
Glöckler, ich glaube, der könnte vielleicht eine Tapete zur Verfügung stellen, mit der man das dann nachträglich tapeziert. Aber selber machen könnte der das nicht.
Dann frage ich, ob es wenigstens Achim Petri machen könnte oder Erik Seidel.
Da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Achim Petri könnte ich es vielleicht noch zutrauen, dass der so ein bisschen so eine Grundlage von handwerklichem Geschick mitbringt, so die Basics. Ja, ich meine, sein Vater hat früher Musikvideos in einem Stahlwerk gedreht, ne? mit flüssigem Metall vor einem riesigen glühenden Hochofen. Also der hat vielleicht noch so was Urmännliches, weißt du? Aber Erik, ich glaube, der macht eher so ein bisschen auf Macho und so auf Player, aber ich glaube, letztendlich handwerklich wäre der auch eine ziemliche Niete. Wie ich selber übrigens auch. Also ich will da, das ist jetzt kein von oben herab Gerede, sondern eher ein auf, ja, der ist wie ich, mit zwei linken Händen bedacht.
Aber mal selber
aber
probieren,
vielleicht täusche ich mich da auch. Also auch. Kann auch sein, dass das ein Genie ist, aber glaube ich letztendlich nicht. Aber was du sagst, ich hätte das rein von den konzeptionellen Abläufen tatsächlich auch durchaus eine Überlegung wert gefunden, dass man denen so ein paar Challenges da, so ein paar handwerkliche Challenges irgendwie stellt und dass die irgendwie was dort erschaffen müssen oder so oder zumindest für sich selbst die Chance haben, sich selbst bessere Bedingungen zu bauen. Ja, also das ist ja diese Baustelle, nennen wir es mal Baustelle, die ist ja so halb offen. Und gut, die übernachten in einem Abschnitt, der schon überdacht ist. Aber zumindest hätte man das ja vielleicht insoweit vielleicht ein bisschen mehr auf die Spitze treiben können, indem man zum Beispiel in diesem Schlafbereich einfach nochmal eine offene Wand gemacht hätte, wo es dann sehr unangenehm ist, wenn es zum Beispiel stürmt und regnet. Ich meine, es wird jetzt Herbst. Und wenn du jetzt dann zum Beispiel die Situation gehabt hättest, es regnet stark, es weht der Wind und die werden nass beim Schlafen, hättest du ja zum Beispiel sagen können, so, wir stellen euch hier Backsteine zur Verfügung, wir stellen euch Zement zur Verfügung, den ihr anrühren müsst.
Aber sorry, ja? Da bist du leider schon falsch im Thema. Keiner mauert heute so eine Wand. Da musst du dann Gipskartonplatten reinziehen, beispielsweise. Aber ich finde die Idee ganz gut. Ich hätte wahrscheinlich alle Möbel, die es dort gäbe, auch im IKEA-Bausatz erstmal hingestellt und hätte gesagt, ja, baut erstmal eure Betten auf.
Also, dass ich falsch im Thema drin bin bei so handwerklichen Geschichten, davon gehe ich sowieso per se mal aus. Aber ich sage jetzt mal, ja, auch mit den Möbeln fände ich auch interessant, sicherlich. Da sprichst du was an, was man vielleicht definitiv hätte machen können. Aber auch mit der Wand, ich sage jetzt nicht, dass das professionell sein müsste, sondern einfach, dass man das ganz hemdsärmlich und ganz laienhaft sich einfach da sozusagen was hochzieht, was einen dann praktisch so ein bisschen vom Regen schützt, einfach damit eine Barriere da ist, wo dann eben halt keine Feuchtigkeit mehr reinkommt, weißt du? Also einfach nur, dass man so ganz, ganz einfache Strukturen hat, wie hier ist ein Loch, wenn ihr wollt, dass durch dieses Loch nichts mehr durchkommt, mauert das halt zu. Irgendwie, wie eure Fähigkeiten das zulassen. Wir stellen euch hier bestimmte Materialien zur Verfügung. Überlegt mal, was könntet ihr daraus machen, um sozusagen dieses Problem zu lösen. Wie professionell oder nicht das dann sein mag, sicherlich, da kann man drüber diskutieren. Aber so in die Richtung mal vielleicht zu denken, hätte ich auch spannend gefunden und hätte ich tatsächlich auch was als was erachtet. Ich habe jetzt nicht alle Staffeln von Promi Big Brother gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob es solche Ansätze vielleicht mal in den Jahren gab, die ich dann nicht geguckt habe. Aber so aus meiner jetzigen Warte würde das vielleicht Promi Big Brother tatsächlich auch nochmal eine neue Facette hinzufügen. Also ja.
Das sage ich ja schon seit Jahren, dass ich zum Beispiel auch ein normales Big Brother einfach bei Null starten würde. Also, dass du alles aufbauen musst.
Was bedeutet,
ja, dass du da reinkommst und einfach nur ein Haus hast und dann musst du irgendwie deine Couch selber aufbauen, dein Bett aufbauen, vielleicht die Küche zusammenschrauben, dass du halt irgendwann auch mal kochen kannst und dass du halt die ersten Tage halt dann halt nur von einfachem Essen, also sondern, dass das halt alles in Richtung Erlebnis geht und dass der Zuschauer dann auch sichtlich merkt, da geht was voran.
Also auch so ein bisschen mehr so als so eine Art Adventure-Challenge, ne? Ich meine eigentlich so Challenge- und Adventure-Geschichten, die funktionieren ja scheinbar ganz gut, weil teilweise gibt es halt so YouTube-Formate oder Streaming-Formate, wo irgendwelche Leute dann in die Wildnis entlassen werden und sich so Survival-mäßig dann irgendwie über Wasser halten müssen, ne? Mhm. Und wenn man das vielleicht tatsächlich, ich meine, das hätte ja im Ansatz auch so ein bisschen was Survival-mäßiges, vielleicht nicht so in einer extremen Form, dass man sagt, da geht es wirklich so um das pure Überleben, sondern eher so, wie schaffen wir uns überhaupt Bedingungen, die einigermaßen irgendwie einen Grundstandard von Komfortabilität
ja.
oder ne, oder von, sagen wir, Gemütlichkeit haben, wo man dann halt einfach, wie du sagst, ne, dass man überhaupt erstmal, wenn du nicht auf irgendeiner Matte auf dem Boden schlafen willst, dann bau dir halt jetzt erstmal das Bett zusammen. Also ja, hätte ich auch reizvoll gefunden. Teilweise habe ich tatsächlich, und das ist auch schon wieder ein Kritikpunkt, den ich direkt irgendwie verallgemeinern kann.
Aber du bist doch ein so großer Fan dieser Sendung.
Grundsätzlich bin ich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich bin Fan der Sendung. Ich finde, das ist immer noch eines der grundsätzlich so TV-Events im Jahr, wo ich auf jeden Fall reingucke und wo ich das auch immer noch zugestehe, dass das für mich ein TV-Event ist. Fan war ich vielleicht mal so von einzelnen Staffeln. Also wenn ich, du hast eben die Staffel angesprochen mit Hubert K. und so, da war ich wirklich ein Fan. Also dieses Jahr wurde es noch nicht geschafft, dass ich ein Fan werde. Ja, grundsätzlich mal vielleicht so ein bisschen die Vision zu haben, weißt du, dass man auch erkennt, da gibt es Visionen, das Ganze noch ein bisschen merklicher in eine andere Stoßrichtung zu bringen, fehlt mir so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da zu sehr auf Nummer sicher gegangen wird und dass man so diese ganz gewohnten Mechanismen bedient, also wie dann zum Beispiel der Kiosk, der da ist mit dem Aaron, wo dann eingekauft wird. Das ist jetzt auch was, was so, ich weiß es nicht, vielleicht schon seit 4, 5, 6 Jahren machen. Und ja, ich finde, und
war sogar früher ein Pennymarkt, was übelst nervig war.
War früher ein Pennymarkt, ist richtig. Das ist jetzt eigentlich auch schon was, was eigentlich grundsätzlich, wenn nicht gerade ein Harald Glöckler einkauft, muss man sagen, ziemlich langweilig geworden ist, weil eigentlich marschieren die da immer rein und kaufen Nudeln und Ketchup. Und das ist jedes Jahr so. Und das muss ich mir dann jedes Jahr wieder angucken. Und ich weiß einfach grundsätzlich, wenn da niemand ist, der das dann irgendwie nicht versteht oder der das crasht, wie vielleicht auch eine Desiree Nick, dann ist das immer das Gleiche. Gut. Jetzt war das dieses Jahr ausnahmsweise mal wieder an zwei Tagen sehr unterhaltsam. Einmal mit Desiree Nick, die dann einfach so völlig von der Rolle war und dann Kaffee eingekauft hat und Nutella eingekauft hat, aber kein Brot. Das heißt, die hatten dann nur Kaffee und Nutella und sonst nichts. Das hat sie dann so ein bisschen gecrashed. Und Harald Glöckler, das war auch eine Szene, die dann bei TV Total lief, die sehr unterhaltsam war, wo er gar nicht, glaube ich, gecheckt hat, in was für einem Szenario er da gerade drin ist. Und er gerade die ganze Zeit aufgefordert wurde von Aaron, erstmal zu ihm zu kommen und sich das alles erklären zu lassen, und direkt irgendwelche Nudeln rausräumt und irgendwie zu Aaron an den Tresen bringt. Das war sehr unterhaltsam, aber ganz grundsätzlich, finde ich, sind mir da zu viel alte, bekannte Mechanismen drin, weshalb das alles für mich ein bisschen zu gleichförmig geworden ist, leider.
Also ich finde auch, dass es viel zu viele Leute da generell gibt, also Jochen Schropp und Marlene Lufen moderieren. Dennis Schmidt-Voss ist nicht nur Sprecher, nee, Florian Schmidt-Sommerfeld ist sogar noch Schiedsrichter und erklärt einige Spiele und dann noch Aaron Troschke moderiert als auch, Kassierer. Und dann gibt es ja auch noch die Late Show. Aber ich wollte mit dir erstmal auf das Studio eingehen, weil die letzten 3 Jahre hat man doch auf Back to the Basic gemacht. Und da waren Lufen und Schropp ja in wirklichen Container gestanden. Und dadurch, dass man das Ganze 3 Jahre durchgezogen hat, wirkte das so, als stünde irgendwie Sat.1 am Rande des Existenzminimums.
Ganz so weit von der Realität ist das vielleicht auch nicht entfernt, ja. Aber wenn du den Senderchef mal fragen würdest, der würde vielleicht auch sagen, ja, ich muss auch schon selber in so einem Container wohnen. Nein. Grundsätzlich, wir hatten schon mal darüber gesprochen, fand ich die Idee, in diesen Container wieder zurückzugehen, sozusagen auch nochmal so als eine Art Replik auf 20 Jahre Big Brother. Wir haben angefangen 2000 in so einem Container, ziemlich charmant, und fand das auch, dass man das in so einem Jubiläumsjahr, jetzt war das verzögert wegen Corona, gut, aber trotzdem, konnte man gut machen, war ich sehr mit einverstanden, fand ich eigentlich auch eine schöne Idee. Aber für mich hatte sich das tatsächlich nach einem Jahr dann wirklich auch schon vollkommen wieder ausgereizt. Weil das sind halt einfach sehr, sehr minimalistische und einfache Strukturen. Du hast da einfach nur einen Raum, und rein visuell nutzt sich das halt einfach auch schon sehr, sehr stark ab, ne? Und deswegen sieht man sich da eigentlich schon nach wenigen Tagen dran satt, und ich glaube, dass das sich dann wirklich auch nach einer Staffel wirklich schon mehr als auserzählt hat, und dass sie das Pferd dann noch 2 weitere Jahre geritten haben, kann ich mir eigentlich nur dadurch erklären, dass das wirklich ökonomische Gründe hatte, weil sie gesagt haben, wenn wir dieses Containerdorf hier wieder aufbauen in Bocklemünd, muss ich das insoweit rechnen, dass wir das schon mal für 3 Jahre im Voraus planen, Und dass wir dann praktisch diese Kosten dafür nur reinholen können, wenn wir da wirklich die nächsten drei Staffeln als Location mit planen können und dann nicht wieder jedes Jahr wieder noch wiederum was Neues aufbauen müssen. Also ich glaube, das waren pragmatische Gründe und dieser Pragmatismus hat dann aber auch leider negativ auf die weiteren Staffeln dann gewirkt.
Ich will ja nicht kurz angeben, aber ich glaube, so Container sind jetzt nicht so wirklich teuer. Ich wohne gegenüber von einer Schule und da wurden eines Nachmittags mal 15 Container abgeladen. Und lustigerweise, die wurden am nächsten Tag einfach wieder alle 15 aufgeladen und die sind einfach verschwunden. Ja. Und ich habe mal bei unserem Bürgerbüro geschrieben und die haben mir einfach nicht geantwortet, warum diese 15 Container da waren und dann wieder weg waren.
Ja, die wurden wieder abgeholt von diesem UFO, weißt du?
Ja, aber wer bringt einfach zu einer Schule 15 Container und dann am nächsten Tag, oh, die sind wieder weg? Was ich allerdings sagen wollte.
Vielleicht waren die Ehrlich Brothers in der Nähe. Die haben dann ein rotes Tuch drüber gehangen und puff, waren die weg.
Ja, ich habe nicht die ganze Zeit aus dem Fenster rausgeguckt, auch wenn da mein Fernseher in die Richtung geht.
Das ist der Fehler gewesen, Fabian.
Da hättest du man stundenlang
Phänomenales hingucken. Beobachten können.
Ja, aber ich finde, dass ja gerade damals, als man diese Container aufgebaut hatte, hätte ich mir ein bisschen mehr Medienwitz gewünscht, weil dann hätte man eigentlich so einen ähnlichen Vorspann wie die Briten beim Dschungel gestalten können, dass eben zum Beispiel diese Dschungel-Hubschrauber diese Container bringen, nicht diese Buchstaben, sondern die Container, die dann vielleicht auch noch das Set von
weiß ich jetzt nicht, was meinst du?
Was wurde da früher in Bocklemund gedreht?
Lindenstraße.
Genau, die Container, die dann so aufschlagen wie beim Dschungelcamp, die dann noch das Set von der Lindenstraße zerstören. Das finde ich irgendwie, das wäre so der kleine Medienwitz da oben drauf gewesen. Aber wenn du schon sparen musst, dann machst du auch nicht so einen kleinen Vorspann-Gag rein. Und man hat auch so das Gefühl, dass die Leute, die da arbeiten, sind jetzt nicht ausgeliehen von der Bild- und Tonfabrik und wollen da irgendwie was Geiles machen, sondern das ist ja schon Fließbandarbeit. Ach. Und das merkt man dem Format, finde ich, irgendwie schon an. Und hast du jetzt auch gesagt, man hat seit Jahren den Supermarkt und auch diese Bereiche sind oftmals das Gleiche. Also es ist dann wieder ein besseres, ein schlechteres.
Das ist schon
mal also, Lufen. Also es ist schon seit Jahren das gleiche Konzept, wobei man sagen muss, interessanterweise ist ja die Teilnehmerauswahl wieder ganz gut. Also man hat einen Harald Glöckler, der vielleicht das Highlight ist.
Ich würde sagen,
Desiree Nick lustigerweise, Desiree Nick. Und ansonsten castet man immer so ein paar Reality-Stars, die dann noch durch 15 andere Sendungen laufen und dort bekannter werden. Also von Paco Herb oder Laura Blond habe ich bislang vorher nichts gehört.
Das ist richtig. Wenn ich nur ganz kurz nochmal auf das Bezug nehmen darf, was du eben gesagt hast. Ich stimme dir grundsätzlich zu, dass man das in der äußeren Erscheinung des Formates, wie es letztendlich dann als Medienprodukt über den Sender geht, das unterstellen kann, dass da sehr viele gleichbleibende Mechanismen sind. Ich finde es aber ehrlicherweise immer ein bisschen schwierig, wenn man das Ganze dann auf so eine persönliche Ebene bringt und dann irgendwie zum Beispiel sagt, dass die Leute da keinen Bock drauf haben, da was Besonderes irgendwie hervorzubringen. Also letztendlich werden das zumindest ein gewisser Teil der Leute, die da tätig sind für Endemol Shine, die werden auch, oder für Bunny Joy halt, die werden auch mit einem kreativen, werden auch Kreative sein und die da auch mit einer kreativen Intention rangehen. Und ich glaube jetzt nicht, dass die hingehen und sagen, boah, jetzt machen wir heute aber mal beschissenes Fernsehen. Oder,
nein, aber sie gehen hin und wollen ein verlässliches.
Die Genlosigkeit raus.
Ja, sie wollen ein verlässliches Fernsehen machen.
Aber ich glaube schon, dass man da auch grundsätzlich mal den Leuten, ich sage jetzt mal zumindest die Möglichkeit einräumt, dass auch sie da mit einer inneren Einstellung drangehen, gutes Fernsehen machen zu wollen und auch wirklich kreativ tätig zu sein. Letztendlich kommt es sicherlich auch immer auf die Möglichkeiten an, die man ihnen zur Verfügung stellt oder eben nicht. Das nur ganz kurz vielleicht nochmal dazu. Und sonst der Cast. Ja, du hast recht. Also es gibt sicherlich Punkte in diesem Cast, die gelungen sind und die weniger gelungen sind. Ich rufe gerade nochmal die Wikipedia-Seite auf, um da mal einen Überblick zu haben. Grundsätzlich glaube ich, dass dort zwei Leute sind, die du eben gerade schon angesprochen hast, die das Ganze überhaupt zusammenhalten. Also Desiree Nick ist da für mich an allererster Stelle zu nennen. Wenn die nicht da, die ist für mich sozusagen die Bindeperson schlechthin. Wenn die nicht da wäre, wäre das ein ganz großes Gewusel, diese Staffel, und würde sich in Kraut und Rüben verlaufen, wo es immer mal wieder so kleine Strohfeuer gäbe, aber wo niemand ist, der wirklich so einen Überblick gibt und die Situation immer wieder auch, ja, ich sage jetzt mal, sie fasst ja letztendlich die Situation auf ihre eigene Art und Weise immer wieder so zusammen. Und gibt eigentlich dann auch nochmal irgendwie so einen Überblick. Sie macht ja immer so eine Lagebesprechung eigentlich mehr oder weniger, indem sie dann das auf sehr, wie soll ich das sagen, süffisante und schwarzhumorige Art und Weise letztendlich für sich analysiert. Das ist sehr wichtig, um das überhaupt zu greifen. Wenn sie dann nicht wäre, wäre das sehr verloren. Und deswegen, ja, sage ich einfach, ist es keine große Kunst, diesen Cast komponiert zu haben, abgesehen davon, dass man Desiree Nick überzeugen konnte, da nochmal reinzugehen. Deswegen muss man sich, glaube ich, letztendlich bei ihr bedanken, ja. Also.
Ja, vielleicht ist das so. Wie du schon sagst, du bist ja in diesem Jahr mehr der Experte.
Also es ist einfach so, ja.
Ich wollte mal auf die Einschaltquoten eingehen, die dieses Jahr jetzt nicht vielleicht ganz so toll waren wie im letzten Jahr.
Ja, ja. Ja, vielleicht darf ich kurz, bevor wir auf die Einschaltquoten zu sprechen kommen, tatsächlich nochmal auf den Cast ein bisschen näher eingehen. Also es war ja so, dass am Anfang Harald Glückler und Desiree Nick alleine in dieser Modellwohnung waren und dann praktisch so die Beobachter gespielt haben, die sich angucken konnten über den Fernsehbildschirm in der Modellwohnung, was vor sich geht auf dem Rohbau und wie sozusagen nach und nach die ganzen Leute dort eingezogen sind. Und das fand ich zum Beispiel eine Konstellation, die ich ziemlich unterhaltsam fand, weil du kannst dir natürlich vorstellen, wenn da eine Desiree Nick ist, die kommt dann sozusagen nicht ohne Klatsch und Tratsch aus, ne? Also die lässt dann natürlich mal irgendwie Worte fallen wie, ach, weißt du noch, die hat doch damals das und das und die hat doch irgendwie bestimmt das auf dem Kerbholz und so. Und das war teilweise sehr unterhaltsam, auch in Interaktion mit Harald. Aber man hat dann auch schon gemerkt, dass Harald dann irgendwann so ein bisschen auch abgenervt war von ihr, weil sie ja auch dann immer so sehr darauf aus ist, Show zu machen. Und dann hatten sie so ein Fotoshooting und so. Gab es einfach wirklich sehr unterhaltsame Momente. Also das haben sie ganz gut gemacht. Weniger unterhaltsam fand ich dann das, was da im Rohbau war, weil da die beiden zunächst erstmal nicht waren. Und ich muss auch sagen, dass ich das von der Location so ein bisschen zwiegespalten sehe, weil dieser Rohbau so offen ist und so ein bisschen unübersichtlich ist teilweise und deswegen verläuft sich das alles so ein bisschen teilweise so in Winkeln und da kommt nicht so ein richtiger Konzentrationseffekt auf, deswegen sehe ich es so von den Dynamiken, die sich so abspielen im Cast so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt da so eine Seite, wo immer mal wieder so Konflikte auftreten, die aber teilweise, man weiß dann gar nicht so richtig, wo rühren die jetzt her. Da wird man dann so reingeworfen, irgendwie kann man die Ursache gar nicht mehr so richtig nachvollziehen und irgendwie wirkt es teilweise so ein bisschen sehr arg wie Kindergarten, zum Beispiel so ein Konflikt zwischen Michael Naseband und der Sarah Jane Wolny. Ja, es ist einfach teilweise ein bisschen albern. Eine Entdeckung für mich ist dieser Erik Seidel, der Sartons Braton. Der hat wirklich einen Unterhaltungswert, aber teilweise ist das dann auch zum Beispiel, wenn er da irgendwie so eine Liebschaft hat mit Laura Blond und dann ist er irgendwie eifersüchtig und irgendwie sauer, dass er sich bei der nicht mehr auf den Schoß legen darf und so, ist teilweise so ein bisschen infantil. Also ja, da ist dann wirklich die Sendung extrem darauf angewiesen, dass diese Renick da ist, die dann wieder wirklich immer wieder ihre Stiche, dann auch ihre Nadelstiche vom Seiten aus sozusagen reingibt. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn diese Renick ausziehen sollte, dann habe ich die Befürchtung, dass das alles dann ziemlich lahmgelegt ist. Also, ja.
Aber es hat sich doch in den letzten Jahren bewahrheitet, dass gegen Ende und soweit sind wir ja fast, dass da die Quoten nicht unbedingt fallen werden.
Nee,
also
nicht
lustigerweise, also, auch wenn die guten Leute rausgehen, bleiben die Quoten auf dem Niveau der Sendung bestehen, ob es jetzt ein schwächeres oder ein stärkeres Jahr war.
Ja, das mag sicherlich sein, wobei man natürlich inzwischen auch tatsächlich sagen muss, dass die Quoten auf so einem recht soliden, passablen Grundlevel angekommen sind, wo letztendlich dann auch nicht mehr wo es letztendlich auch nicht mehr weiter drunter gehen sollte, ne? Weil man dann schon in einem Bereich wäre, wo man sagt, ist dann nicht mehr so standesgemäß eigentlich für so ein zweiwöchiges Live-Event. Kann man nicht mehr mit früher vergleichen. Ich glaube, wenn du ein anderes Grundniveau hast von wirklich 20%, die teilweise da erreicht haben, hast du natürlich eine andere Fallhöhe und eine andere Flughöhe, als wenn du jetzt irgendwie bei 11% irgendwie rumgurkst, ne? Weil da kannst du sagen, das ist vielleicht so eine Basic-Fangemeinde, so ein harter Big Brother-Kern, der immer dabei ist.
Und, also die letzte richtig erfolgreiche Staffel, wo man sagen kann, da ging wirklich von vorne bis hinten alles, weil man quotenmäßig super war, 2019. Und seitdem hat man ja schon immer mal auch deutlich Zuschauer abgebaut. Also wir haben innerhalb von 6 Jahren die Reichweiten halbiert. Und auch bei den Werberelevanten ging es eigentlich knapp um die Hälfte, teilweise auch um 2/3 zurück. Jetzt ist es allerdings bei dieser Quotenmessung immer noch nicht möglich, dass man verlässlich Sat.1 bei Joyn streamt und dann diese Streams oder auch bei Wapu TV oder was es nicht alles gibt, dass das in die Quotenmessung mit einberechnet wird. Aber so sind halt nun mal die Spielregeln. Ich meine, Sat.1 ist ja auch an der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung beteiligt. Dann haben sie natürlich auch ein bisschen Pech gehabt, wenn sie selber irgendwie als Beteiligter da auch kein Geld scheinbar rein investieren. Und am Ende wird ja den Werbekunden verkauft, was bei der offiziellen Messung jetzt rauskommt. Und da, wie du schon gesagt hast, wird es natürlich immer schwieriger, wenn man irgendwann nur noch 300.000 Werberelevante hat. Ich habe mich auch tatsächlich
ein bisschen... Das ist grundsätzlich nicht falsch, ja. Es ist natürlich so, wenn ich da kurz nochmal einhaken darf, zum Aufzeichnungsdatum heute oder diese Woche, diese ganze Woche ist es noch so, weil das jetzt erst zum Anfang der nächsten Woche der Fall sein wird, dass man natürlich dann auch nochmal jetzt gucken muss auf die Programmmarken. Die sind jetzt von Promi Big Brother, von dem Zeitraum jetzt noch nicht, waren jetzt noch nicht da. Das heißt, da wird dann nochmal interessant sein zu beobachten, ob es zum Beispiel Promi Big Brother ähnlich wie das Sommerhaus schaffen wird, bei den Programmmarken über die 1 Million Kontakte zu kommen.
Ja, das aber kann dann verkauft ja auch nicht die großen Deals. Also wenn ich beispielsweise bei RTL Plus oder bei Joyn irgendwas mit Werbung angucke, da sehe ich dieselben 5 Spots.
Ja, also aus einer wirtschaftlichen Sicht, da magst du recht haben, aber wenn ich das jetzt mal so aus einer Sicht sehe, wie treibt das die Menschen vielleicht um, verfängt das so ein bisschen in der Bevölkerung, suchen die Leute irgendwie bewusst nach diesen Inhalten, kann es schon ein Indikator dafür sein, in was für einer Größenordnung sich das Ganze bewegt, ne? Und ich sag jetzt mal, wenn es zumindest geschafft wird, in die Nähe vom Sommerhaus zu kommen, wäre das zumindest mal so in der Außenwirkung ein Indiz dafür, dass man sich in gewisser Ausnahmestellung noch aufrechterhalten konnte. Ich sag jetzt mal, wenn es sich deutlich darunter bewegt, dann müsste man eigentlich schon fast dazu kommen, dass man Promi Big Brother, auch wenn es immer noch recht erfolgreich läuft über dem Sat.1-Schnitt, diesen Ausnahmestatus praktisch dann abspricht, weil ich sag jetzt mal, wenn du dauerhaft irgendwie so bei 11% liegst, nur in der Zielgruppe, dann ist es doch schon nicht mehr so dieses krasse Event, ne? Also es ist dann immer noch ein Event, aber zumindest auch inhaltlich, ne, das hatte ich ja versucht eben auch so ein bisschen zu skizzieren, ist es zumindest bis zum jetzigen Stand auch noch nicht so gewesen, dass ich sage, boah, da ist jetzt aber so ein richtiger Aufschlag dieses Jahr oder es wurde jetzt so ein richtiger, wieder eine richtige Bewegung, ein richtiger Hype drum erzeugt. Dafür bewegt es sich dann doch ein bisschen zu auf so einem unauffälligen Level. Also
was ich krass fand, gerade beim Start ging es ja los. Da hatten wir 1,4 und 1,3 Millionen Zuschauer, jeweils um 20.15 Uhr, bei den Werberelevanten jeweils leicht über 500.000. Und dann kam aber das Problem, die Sendungen gingen um 22.35 Uhr los, um 22.25 Uhr, um 22.35 Uhr, am Samstag um 22.36 Uhr, am Sonntag um 22.30 Uhr. Und da dann weniger als 1 Million, nur einmal am Freitag 1,1 Millionen und dann kommst du wieder am Montag und Dienstag an und da hast du dann wieder 1,19 und 1,30 und du siehst dann irgendwie, du hast 0,34 und 0,43 bei den Werberelevanten. Also irgendwie haben dann schon 100.000 Leute gesagt, das ist mir zu spät.
Also wie zum Beispiel ich. Ja, ich bin so jemand. Ja, also das muss ich auch sagen.
Ich frage mich da auch, warum man da nicht hergeht und sagt, also vor allem, weil er jetzt auch am Wochenende, jetzt im Finalwochenende, ja, da kommt einfach der Prinz aus Zamunda, ein Film, der ganz, ganz schlechte Bewertungen hatte bei der Amazon-Fortsetzung, den du auch jederzeit, glaube ich, bei Amazon auch streamen kannst. Und dann man bei am Sonntag einen John Cena-Film, Freelance. Ich weiß jetzt nicht, ob zwei Wiederholungen wichtiger sind als Promi Big Brother, weil ich auch glaube, dass du dann die Late-Night-Show von 22.15 Uhr bis 0.15 Uhr zeigen kannst. Ich weiß nicht, ob du da so viel Werbegeld am Ende reinholst, wenn du das bis 1.10 Uhr zeigst.
Ja, also ganz grundsätzlich diesen Faktor, den du ansprichst, ist tatsächlich auch was, was mich ein bisschen ärgert, weil ich sage, wenn du wirklich zwei Wochen dir Platz freiräumst im Programm und dann wirklich so einen Leuchtturm hast, so ein vermeintlicher Leuchtturm, den du dann täglich live im Programm hast und was ja dann tatsächlich auch so ein bisschen sowas sein soll, was dann wirklich sich auch, ich sage es mal, vom Alltag irgendwie abhebt, verstehe ich es auch wirklich nicht, warum man das Ganze dann so bis auf 22:30 dann rauszögert und praktisch dann in Kauf nimmt, dass wirklich Leute auch sagen, jetzt noch eine Viertelstunde, jetzt noch 20 Minuten warten, nee, also da werde ich echt dann zu müde. Weiß ich nicht, also warum man es den Leuten dann so schwer macht, verstehe ich einfach nicht. Also da würde ich mir wirklich wünschen, also ich hätte wirklich mir gewünscht, dass wir die Entscheidung getroffen hätten, da wirklich das einfach so alles andere drumherum so zu bauen, dass man 22 Uhr, ich hätte 22 Uhr so als Startzeit recht optimal gefunden. Also, dass man sagt, jeden Abend geht es um, also an regulären Abenden geht es los um 22 Uhr, darauf könnt ihr euch verlassen, das hätte ich angenehm gefunden. Ich weiß es ehrlich, ja. Also es leuchtet mir einfach nicht so ganz ein, dass man dann wirklich, wenn man so ein vermeintliches Schätzchen im Programm hat, dass man das dann irgendwie tendenziell immer weiter hinten raus in die Nacht schiebt. Das ist nicht gut. Also würde ich mir auch anders wünschen, ja. Ja, leider, das ist.
Ja, und dann haben wir natürlich aber auch vielleicht ein Problem, das hat sich vielleicht Sat.1 auch selbst eingebrockt, weil ich glaube, die Menschen sind nicht mehr so, dass sie sagen, oh geil, Dschungel, jeden Tag 22.15 Uhr oder Promi Big Brother jeden Tag 20.15 Uhr, sondern sie wurden jetzt, also es gab schon öfters mal Vorfälle bei Sat.1, gerade ich glaube 2023, da war es sehr oft so, da hat man dann Fußball gezeigt, da ging dann am Freitag, den 24, also die Staffel startete Montag und Dienstag auch wieder um 20.15 Uhr, am Mittwoch um 22.55 Uhr, am Donnerstag um 22.15 Uhr, Freitag um 23 Uhr, Samstag um 23.30 Uhr, dann Sonntag um 22.15 Uhr, bla bla bla, dann am Mittwoch, weil man wieder irgendwie ein Fußballspiel hatte, um 23 Uhr. Und einmal Freitagabend, weil man das The Voice-Finale, glaube ich, im Programm hatte, ging man erst um kurz vor Mitternacht auf Sendung.
Ja, das war damals schon auch ein Kuddelmuddel. Gut, ich glaube, das war tatsächlich damals auch schon in der Hubert K.-Staffel. Da hat es dann für mich wahrscheinlich so ein bisschen überdeckt, dass ich noch nicht bei Quotenmeter gearbeitet hatte. Und
wie meinst du, was war noch mit der Hubert K.-Staffel?
Das war, glaube ich, 2014, 2015.
Das war, glaube ich, genau. Da hat man es geschafft, jede Folge um 22.15 Uhr oder montags oder Montag und Freitag kam immer 20.15 Uhr. Und ansonsten immer 22.15 Uhr.
Okay, ja gut, dann war das so und dann war das auch gut. Dann habe ich nichts gesagt.
Dann haben wir auch bis zu 3 Millionen zugeguckt und bei dem Werberelevanten 1,6 Millionen teilweise.
Ja, da hat man aber auch gemerkt, dass da wirklich gerade was Episches passiert. Weil da war wirklich mit K und mit Chill, das war dann auch einfach wirklich sehr unterhaltsam. Und da hast du dann auch wirklich gerade einfach irgendwie gemerkt, da ist man so ein bisschen Talk of Town. Und gut, am Anfang natürlich, es gab dann Ausschnitte, die so ein bisschen viral gegangen sind von Desiree Nick und von Harald Glöckler. Aber also so wirklich so dieses Dauerhafte, dass man wirklich sagt, ja, guckt da gerade wirklich alle hin nach Promi Big Brother, schaut mal, was da jetzt passiert, konnten sie doch jetzt über den ganzen bisherigen Zeitraum nicht so richtig aufrechterhalten, so in meiner Empfindung. Vielleicht darf ich so abschließend nochmal zwei Punkte ansprechen. Ein Punkt, der nicht so gelungen.
Ich wollte auch noch ganz kurz was zu den Quoten sagen. Vielleicht ist das halt auch wirklich so ein bisschen das Problem, dass ProSieben Sat.1 als einziges Format noch irgendwie, wo es Zuschauer gibt, ist tough. Alles andere hat man ja nach 20 Uhr sowieso abgesägt, um mal auf irgendwelche Sachen einzugehen. Also du hast halt kein Explosiv noch oder irgendwie ein Extra, wo du mal drauf eingehen kannst.
Ach so, meinst du?
Oder andere Formate. Und das ist halt dann auch wieder so ein bisschen, das könnte das Problem sein.
Frühstücksfernsehen machen sie, glaube ich, ne?
Ja, aber Frühstücksfernsehen, also wer um 5.30 Uhr Frühstücksfernsehen anguckt und um 23 Uhr noch Bormik Big Brother, der hat vielleicht Schlafprobleme.
Der hat verloren im Leben, nein.
Der hat entweder gewonnen oder braucht wenig Schlaf.
Oder vielleicht hat er gewonnen, genau. Vielleicht hat er gewonnen, wenn er im goldenen Bademantel dann sich das geben kann, dann hat er alles erreicht im Leben, ne? Dann, wenn du mit der Hand in der Buchse dann da auf der Couch hockst, dann ist das verdient. Nee, gut, ja klar, natürlich ist es immer nett, wenn du Cross-Promotion-Effekte hast. Letztendlich glaube ich aber, wie gesagt, ist es das Allerwichtigste und ich glaube, das ist auch der vielversprechendste Erfolgsfaktor, wenn du es irgendwie schaffst, inhaltlich wirklich einen Bass zu erzeugen, der die Leute reinholt. Ne? Dann, weil inzwischen geht das so schnell, dann gehen irgendwelche Sachen auf Social Media viral und ich glaube, man hat das diese Staffel gemerkt, dass nach dem zweiten Tag, wo dann tatsächlich so diese ganz unterhaltsamen Momente, die ich eben angesprochen habe von Nick und Glöckler, kursierten, dass dann am dritten Tag wirklich ein verhältnismäßig hoher Marktanteil, wo sie wirklich stark unterwegs waren, erzielt wurde mit 16,3%, glaube ich. Da hat man dann, glaube ich, schon gemerkt, dass dann vielleicht sich ein paar Leute mal gedacht haben, ach, dann gucken wir da doch mal rein. Aber wie gesagt, danach ist es dann halt auch wieder abgeflaut, weil sich das dann auch wieder mit den beiden so ein bisschen einfach auch verlaufen hat. Deswegen glaube ich, wenn man da irgendwie was erzeugt, dann geht das schon recht schnell, macht das seine Runde bei Social Media. Aber grundsätzlich sind natürlich Cross-Promotion-Flächen nie falsch. Ne? Also die zwei Punkte, die ich nochmal ansprechen wollte, sind die Spiele, die ich leider so ein bisschen sehr albern finde. Und was auch nicht irgendwie übereins kommt mit dieser Musik, die sie spielen, weil tatsächlich spielen sie als Einlauf Musik immer noch Hanging Tree von Tribute von Panem. Ne? Das ist ja so diese schwere, tragende Musik, so, diese epische Spannung irgendwie erzeugen soll. Und irgendwie spiegelt sie sich dann aber nicht mehr so recht wieder, weil die Spiele sind dann doch teilweise so sehr auf so einem Kindergartenniveau. Und der Schmiso, der quatscht dann von der Seite immer irgendwie rein, versucht irgendwie Moderator, Kommentator gleichzeitig zu sein. Und irgendwie sind diese Spiele dann teilweise ein bisschen sehr unübersichtlich. Das heißt so wirklich, wenn du, also beim Sommerhaus finde ich, schaffen sie das sehr gut, diese Spiele immer irgendwie so eine Art Highlight zu machen, wo sie dann mit der Kamera herumfahren und irgendwie das alles sehr irgendwie gut schneiden und so, dass das wirklich dass sich da was zusammenzieht von der Spannung. Damit bin ich nicht so ganz zufrieden. Das löst sich da nicht so richtig ein. Also ich glaube, da könnte man, was die Spiele betrifft und auch die Aufmachung der Spiele in dem ganzen Setting, da gibt es Verbesserungspotenzial, könnte man dran arbeiten. Wo ich auch sage, das trägt dazu bei, dass vielleicht die Fallhöhe nicht ganz so hoch ist. Was mir ganz gut gefällt, sind die Moderationen. Also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie da wieder so eine Schippe draufgelegt haben und sich Gedanken machen, was können wir da für Konstellationen machen, zum Beispiel Ladies Night. Da haben sie es so gemacht, dass sich dann die Marlene zuerst auf die Couch gesetzt hat, den Jochen praktisch dann alleine am Moderationspult hat stehen lassen und ihn so ein bisschen hat verhungern lassen. Das fand ich ziemlich gut. Also da merkt man, da überlegen sie, was können sie da für Szenarien entwickeln. Da sind dann auch teilweise ganz unterhaltsame Moderationstexte dabei und man merkt dann auch, wie Jochen ist ja eigentlich auch, kommt ja auch aus dem Schauspiel, da merkt man dann auch wieder, dass er da ein paar Qualitäten von sich reingeben kann, weil er dann wieder, man merkt ihm wirklich an, der kommt dann in so eine Performance und so ein bisschen in eine schauspielerische Rolle. Das gefällt mir ganz gut. Deswegen sage ich, ist die aktuelle Big Brother Staffel, um vielleicht nochmal jetzt ein abschließendes Fazit zu geben, ganz nett. Phasenweise auch recht gute Unterhaltung, also kann man auf jeden Fall als Reality-TV-Fan auch gut mal reingucken, hat aber teilweise auch ein paar Lücken und ein paar Längen, also es ist jetzt wirklich nicht die ganz große Geschichte. So könnte ich verbleiben.
Okay, das muss man leider so als Macher so hinnehmen und dann haben wir das, glaube ich, ganz gut abgeschlossen. Nächste Woche Montag ist das Finale.
Nächste Woche Montag, okay.
Oder? Ja, ich glaube schon.
Hatte ich jetzt gar nicht tatsächlich so genau auf dem Schirm, wann jetzt das Finale ansteht. Aber wenn du sagst, es ist nächsten Monat, da, nächsten Monat, das wäre ein bisschen lange. Aber nächsten Montag, okay, ja, würde Sinn machen. Ne? Sie haben angefangen mit einer Primetime-Show an einem Montagabend, dann enden sie wahrscheinlich mit einer Primetime-Show am Montagabend. Ich glaube, so war es die Jahre, die letzten Jahre, ja.
Genau.
Was hast du denn? Vielleicht hast du einen Tipp, wer gewinnt dieses Jahr? Oh.
Desiree Nick.
Desiree Nick, okay.
Ja.
Ja, ich glaube, vor 10 Jahren ist sie Zweite geworden, gell? Wenn ich mich da recht erinnere.
Das weiß ich gar nicht mehr, aber es kann unmöglich sein, ja.
Ja. Ja, ich tippe ja, dass entweder die, diese, wie heißt sie? Diese Influencerin, diese Katharina for You oder so.
Ja, warte, Katharina Kipp, dass die gewinnt.
Ja, ja, da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass Carina, genau, Carina to You, diese TikTokerin, also die, da gab es dann auch wirklich eine sehr emotionale Geschichte, wo sie auf ihre Lebensgeschichte zu sprechen gekommen ist, das wurde sehr emotional, also der würde ich es einfach auch menschlich extrem gönnen. Ja, Erik vielleicht, weil der wirklich so ein bisschen eine kleine Entdeckung ist, der auf so seine eigene Art und Weise irgendwie so ein bisschen ein, einfach auch ein Wiener Original ist, ja. Ja, die Pina ist jetzt raus. Stimmt, Pina ist raus. Michael kommt mir teilweise ein bisschen, also grundsätzlich bin ich eigentlich totaler Michael-Fan, weil ich bin ja auch so ein alter KFler. Also ich würde nie irgendwie wirklich böse Worte über den verlieren, aber teilweise kommt er mir vielleicht ein bisschen hochnäsig rüber teilweise. Das könnte noch zu seinem Nachteil ausfallen. Ja, ich würde sagen tatsächlich diese Carina to You oder der Erik sind meine Favoriten.
Sehr gut, alles klar. Dann haben wir es für diese Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Ja, bis dahin. Macht's gut, ciao.